Down, Set, Moon Talk mit Adrian Franke und Christoph Kröger.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Downset Talk, zur ersten Folge Montag für die Saison 2024. Das ist der offizielle NFL-Podcast von RTL mit mir, Christoph Kröger, und Adrian Franke.
Einen wunderschönen guten Tag.
Ja, vielleicht hört man es ein bisschen. Ich bin nicht zu Hause in Berlin. Ich bin unterwegs. Ich bin vor 5 Minuten hier im Airbnb in Bologna angekommen. Dementsprechend musst du mich wahrscheinlich ein bisschen durchtragen. Ich habe zwar die Spiele gesehen, aber das war noch in Südtirol. Ich sag mal so, mit nicht dem allerbesten Internet, das mir da zur Verfügung stand. Ich habe die Spiele, die Red Zone gucken können. Ich konnte heute Morgen Sunday Night Game nachgucken. Aber also die Bildqualität hat dann doch eher an 56K-Modem erinnert als jetzt an Highspeed-Internet.
Ja, ich würde sagen, das ist eine gute Überleitung, weil ich finde, so einige Offenses gestern haben auch eher an 56K-Modem erinnert.
Ja, bist du, ist dein Takeaway zu Woche Nummer 1 ausbaufähige Offenses?
Geht schon.
Also Stotterstart?
Mein erstes Bauchgefühl war so ein bisschen, ich will einmal kurz die Rookie-Quarterbacks erwähnen und einfach sagen, geben wir ihnen ein bisschen Zeit, Rookie-Quarterbacks brauchen. Das haben wir, finde ich, bei allen drei gesehen, die gestern gestartet haben, dass eben Live-NFL-Speed und NFL-Komplexität einfach nochmal eine andere Nummer ist. Ich meine, selbst Caleb Williams, der einzige von den dreien, der gewonnen hat, der hatte keine 100 Passing Yards und hatte wirklich so ein paar richtige Rookie-Momente einfach in seinem Spiel. Aber dann dachte ich so irgendwie, je länger ich über den Spieltag nachgedacht habe und was ich gesehen habe und dann je mehr Spiele ich dann jetzt aufgearbeitet habe gestern Abend und dann heute über den Tag, war es eher so ein generelles Offense-Gefühl auch. Und ich habe es dann mal so ein bisschen recherchiert und es ist tatsächlich auch sehr, sehr handfest nachweisbar. Ich habe eine Stat gesehen bei Steve Palazzolo, ehemals PFF, der gesagt hat, oder der geschrieben hat, 33 Passing-Touchdowns bisher in Week 1. Da fehlt jetzt natürlich noch das Monday-Night-Game. Aber das könnte mit Abstand der Tiefstwert der letzten 5 Jahre sein. Mhm. Ich finde, wir haben gesehen, dass Teams deutlich mehr übers Run-Game gehen wollen. Wir haben aber vor allem gesehen, dass die meisten Offenses eher unter ihrem erwarteten Level waren und dass ganz oft die Offensive Line ein Hauptgrund dafür war, dass sie nicht Pass protecten konnten, dass selbst bei manchen Teams, zum Beispiel Arizona ist ein gutes Beispiel dafür, erste Halbzeit super gespielt, dann fällt der Right Tackle aus, sie konnten in der zweiten Halbzeit nicht mehr protecten und zweite Halbzeit war deutlich, deutlich schlechter, die Offense. 17 Starting Quarterbacks bisher, und wie gesagt, 2 fehlen ja noch, also wir reden über 17 von 30, kamen nicht auf mehr als 200 Passing Yards in Woche 1.
Das ist also crazy.
Das ist schon krass, das ist schon eine Woche 1 bisher, die sehr, sehr defensiv geprägt wird. Selbst so Teams, wo wir eigentlich denken, Miami zum Starten die Saison, na klar, ne, die werden explodieren. Ja, 20 Punkte und die waren ja auch schon echt harte Arbeit.
Ja, wirklich, und die kamen in der zweiten Halbzeit erst. Also.
Genau, und waren auch viel so, ne, dann ein, zwei Big Plays, dann meine Tyreek Hill Touchdown natürlich der lange. Aber es gab echt nur ein paar Teams, die offensiv explodiert sind, weil selbst die Teams, die viel gescored haben, die Saints haben 47 Punkte gemacht, die Cowboys gegen Cleveland hatten ja auch eine sehr, sehr gute Statline, was die Punkte angeht, einen guten Boxscore, 33 Punkte, aber das waren eben nicht in erster Linie das Resultat dominanter Offense. Die Offenses waren gut, nicht falsch verstehen, aber es war eben vor allem gute Defense, gute Field Position, Return, Touchdown, solche Geschichten. Also so die Top-Offenses relativ wenig in Woche 1.
Ja, absolut. Ich habe eine Sache, die mir aufgefallen ist, die dem jetzt nicht widerspricht, aber in eine andere Richtung geht. Und vielleicht ist es nur ein Gefühl, weil ich hatte jetzt noch nicht die Zeit, beziehungsweise ich habe nichts gefunden, statistisch, was das belegen oder widerlegen könnte. Aber fandst du nicht auch, dass es unglaublich viele ausgespielte Fourth Downs gab?
Ist mir einige Mal aufgefallen. Ich meine, Sean McVay hat eins ausgespielt.
Nee, wirklich, in allen Spielen. Du hast diese Red Zone geguckt und ständig hieß es, Vierter und Kurz, sie gehen dafür. In allen Spielen. Ja. Und das ist mir, also ja klar, es ist die letzten Jahre schon mehr geworden und ist mehr en vogue, als es das vielleicht noch vor 5, 6 Jahren war. Okay, aber in dieser Menge fand ich schon dann noch mal kurios und auffallend.
Das passt ja aber eigentlich zu meinem Take, weil wenn eben Teams nicht mehr diese explosiven Plays bekommen, dann musst, also wir wissen ja auch, haben wir auch viel gesehen, dass das viele Teams eben sehr in langen Drives das Feld runtergehen müssen, um dann wirklich offensiv zu scoren. Und dann musst du eben vielleicht mehr bei Fourth Down da noch aggressiver sein, weil du einfach sonst nicht die Drives hast, um genug zu punkten.
Ja, Stichwort wenig explosive Plays. Lass uns doch mit dem Sunday Night Game anfangen, das am Ende die Detroit Lions gewinnen in Overtime mit 26-20 gegen die LA Rams. Und ja, es gab explosive Plays, aber sehr, sehr wenige auf beiden Seiten des Balls, würde ich behaupten. Es gab natürlich einen Mann, der für explosive Plays gesorgt hat. Und das hat mich sehr gefreut, weil Jameis Williams sieht wirklich aus wie der Game Changer, der mögliche Game Changer für die Detroit Lions.
Gestern wirklich, also muss man ehrlich sagen, wir kommen gleich im Detail dazu, was die Offense gut gemacht hat und was sie nicht so gut gemacht hat. Aber gestern war es eben wirklich eine Formel, die halt super für sie funktionieren kann, wenn Jameis Williams dieser Spieler ist, der nicht einfach nur tief gewinnt, das hat er vor allem einmal gemacht natürlich bei dem langen Touchdown, aber der eben auch ein paar Inbreaker läuft, der ein bisschen Yards nach dem Catch macht, der einfach so eine Waffe in dieser 10-plus-Yard-Range irgendwie so.
Endaround auch.
Also, genau, solche Sachen. Also der eben wirklich, dem du, der verschiedene Touches auch handeln kann und klar, seinen Speed einzubauen, ne, dieser Endaround und der lange Touchdown, das war das, was wir im Prinzip letztes Jahr auch schon gesehen haben. Aber dass sie ihn eben noch mehr in die Struktur der Offense einbauen, das war ja meine Frage letztlich bei ihm. Und das sah in Woche 1 sehr, sehr gut aus.
Es war wirklich ein Spiel zwischen zwei Playoff-Contendern, die sich so ein bisschen neutralisieren, hatte ich die ganze Zeit das Gefühl. Mhm. Erst gehen die Rams in Führung, dann drehen die Lions das Spiel. Hinten raus kommt dann die Rams nochmal, sorgen für den Ausgleich, beziehungsweise am Ende geht es mit 20-20 in die Overtime, wo dann die Lions den Ball bekommen und eigentlich, finde ich, fast das gezeigt haben in der Overtime, was wir letztes Jahr dann schon häufig von ihnen gerade zum Ende der Spiele gesehen haben, wie sie mit ihrer Offensive Line am Boden den Gegner dominieren und einfach mehr oder weniger über das Feld spaziert sind.
Ja, das ist so die Art und Weise, wie sie ja Spiele gewinnen wollen, wie dieses Team auch aufgebaut ist.
Ich finde nur, dass man es halt große Teile des Spiels vorher nicht so richtig gesehen hat.
Ja, nicht so viel. Also ich meine, sie konnten den Ball schon gut laufen insgesamt.
Ja, aber die sind ja wirklich fast, die sind ja nur gelaufen dann in der Overtime, oder?
Genau, genau. Also. Und ich glaube, letztlich hast du da auch gesehen, dass die Rams wahrscheinlich dann irgendwann ein bisschen müde waren, defensiv. Ja. Und das Mismatch, das ja auch vor dem Spiel so für mich auch das größte Fragezeichen war ja eben diese junge Rams-Front gegen die, in meinen Augen, beste Offensive Line in der NFL und was die Lions eben daraus machen können. Und ich stimme dir zu, es waren lange nicht so dominant, wie ich es mir vielleicht erwartet hatte, aber sie konnten zumindest kontinuierlich den Ball am Boden bewegen. Und ja, der letzte Drive, also der Overtime-Drive, der war dann natürlich die extremste Version davon. So wollen sie idealerweise Spiele gewinnen, offensiv eben, mit dominantem Run-Game, ein paar Shot-Plays. Das Drumherum war eben aber nicht so effizient, wie wir es gewohnt sind von Detroit. Und ich glaube, deswegen hat die Offense letztlich gestruggelt, weil die Rushing Production war ja in Summe auch da. Was nicht da war, war Sam LaPorta, Amon-Ra St. Brown, dieses ganze Quick Game, was wir so oft gesehen haben letztes Jahr, wie sie den Ball gut kurz verteilen können, Yards nach dem Catch kreieren. Das hat mir gefehlt. Und das war so ein bisschen, sie konnten sich auf ihr Run Game stützen, sie hatten die Big Plays von Jameson Williams, die eben dementsprechend super wichtig waren hier. Und ihre besten Drives waren auch, wenn das Run-Game so den Rhythmus vorgegeben hat, wenn das Passing-Game mehr eben mit kurzen Completions ergänzen musste. Ihre schlechten Drives kamen, wenn mehr von Jared Goff verlangt wurde. Und das klingt jetzt super hart, aber ich habe die Lions-Offense in Summe so gesehen, dass Goff letztlich doch schon viel gestruggelt hat in dem Spiel, wenn er eben nicht einfach den Ball kurz verteilen konnte. Ja. Und das haben die Rams ganz gut weggenommen, das haben sie besser im Griff gehabt. Und da, fand ich, kam viel dieser offensiven Struggle her, weil eben dann nur, in Anführungszeichen, den Ball gut zu laufen, reicht dann halt auch nicht.
Ja, ich finde, es war ehrlicherweise ein typisches Jared Goff-Spiel. Ja, also du hast diese, wie du es ja auch gerade schon angesprochen hast, diese kurzen Bälle, die schnell rauskommen, gut getimed sind, auch einige super, super enge Fenster getroffen. Aber gleichzeitig hat auch wieder ein paar Schnitzer dabei gehabt. Also in der Entscheidungsfindung, aber auch, was halt die langen Bälle angeht, den langen auf Jameson Williams nach diesem Stop and Go, hat er natürlich gut getroffen, aber trotzdem, für mich war es
schwer, muss man fairerweise sagen.
Das stimmt. Wobei, es gab andere Quarterbacks an diesem Spieltag, die offene Receiver tief mehrfach überworfen haben.
Das stimmt, ja.
Aber ja, also für mich war es das typische Jared Goff-Spiel eigentlich. Und was halt auffällig war, du hast es gerade schon angesprochen, gerade Amon-Ra St. Brown. Sam LaPorta auch erst relativ spät irgendwie mit eingebunden worden, aber Amon-Ra St. Brown stand am Ende bei 3 Catches für 13 Yards. Den haben die Rams scheinbar ganz gut verteidigt bekommen.
Ja, ich hatte auch den Eindruck, dass sie eben viel auf diesen Routes so ein bisschen drauf saßen und das ganz gut verteidigt gekriegt
Macht
haben.
Macht ja auch Sinn. Wenn du diese klare Nummer 1 hast und Sam LaPorta, okay, nimmst als Nummer 2, aber dann sagst du halt, ja, dann schlag uns mal mit deinem jungen, unerfahrenen, noch nicht proven Nummer 3 Receiver sozusagen oder Nummer 2 Receiver, Jameson Williams. Letztendlich hat ihn das aber auch so ein bisschen das Genick gebrochen.
Ja, ist ja ein bisschen so, irgendeinen Tod musst du dann sterben defensiv. Und ich fand aber die Priorisierung gut, wie sie es gemacht haben.
Natürlich.
Also soll nicht als Kritik rüberkommen. Weil ich schon eben fand, dass das dazu geführt hat, dass die Lions eben ja eigentlich nie so richtig einen Rhythmus offensiv gefunden haben. Also sie hatten zwei gute Scoring-Drives in der ersten Hälfte. Und dann hatten sie eben in der zweiten Hälfte den einen mit dem 52-Yard-Touchdown von Jameson Williams. Und letztlich, also der Rhythmus dieser Offense, was ja auch so ein Merkmal für die Lions war, jetzt letztes Jahr, wo sie den Ball eben konstant gut laufen und konstant Yards after Catch kreieren und Amon-Ra St. Brown gefühlt jedes Third Down converted, das haben die Rams schon gut verhindert. Und da, fand ich, war Goff dann doch auch oft so der, an dem es dann so ein bisschen gescheitert ist. Weil das war letztlich dieses, wenn die Offense mehr von ihm gebraucht hätte in diesem Spiel, dann kam es oft nicht. Wenn er eine enge Pocket managen musste, wenn er in einer Muddy Pocket durch die Progressions gehen musste, das war oft echt, echt wackelig. Und da fand ich, können wir mal zur anderen Seite kommen, war auch der krasse Unterschied einfach zu Matt Stafford in diesem Spiel halt sehr, sehr deutlich, vor allem in der zweiten Halbzeit.
Wobei Matt Stafford schon, finde ich, auch ein bisschen Probleme hatte mit der Lions Defense, die für mich einen sehr guten Eindruck gemacht hat, nachdem ja letzte Saison das die große Schwäche war der Lions, fand ich schon, dass man da auch die Off-Season-Bemühungen bemerkt hat, dass das eine deutlich stabilere Defense war. Und Matthew Stafford, du sprichst ihn an, eigentlich ein gutes Spiel gemacht, gleichzeitig dann aber auch eine für ihn sehr, sehr ungewöhnliche Red Zone-Interception geworfen.
Ja.
Diese Punkte fehlten am Ende.
Das stimmt, ja. Also er hatte diese Interception, war einfach echt ein Aussetzer. War ein paar Sekunden vor der Halbzeit, kurz vor der
Endzone. Scheiß, es sollte verboten werden, dass die Endzone wirklich die exakt das gleiche Farbschema hat wie die Jerseys der Mannschaft. Ja, weil, ohne Scheiß, du guckst, ich habe eine Kameraperspektive gesehen und du denkst so, ja, in der Hektik, wenn dann noch so ein, zwei dicke O-Liner vor dir stehen, und dann ist das einfach die gleiche Farbe vom Trikot wie der Untergrund, die Linien sind dann auch in weiß. Also, da kannst du auch einfach wirklich schon mal rein optisch jemanden übersehen.
Ja, also auf jeden Fall. Und klar, die hat Punkte vom Board genommen, weil selbst wenn sie da keinen Touchdown kriegen, wären es wahrscheinlich zumindest 3 gewesen. Und die ging auch einfach voll auf ihn. Und er hätte noch einen Pick haben können, dann direkt nach der Pause. Da war auch noch mal der Read so über die Mitte einfach komplett off. Und der Verteidiger springt so in die Flugbahn des Balles, wäre fast dran gekommen. Wir müssen halt über die Verletzungen hier sprechen. Die Rams waren ja von Anfang an ohne ihren Left Tackle Alaric Jackson, der für die ersten beiden Spiele gesperrt wurde. Dessen Ersatzmann Joe Noteboom hat sich im zweiten Viertel verletzt und musste raus. Dann hat sich Steve Avila, Starting Left Guard, später im Spiel verletzt und musste raus. Und natürlich der Headliner, was den Namen angeht, ist Puka Nacur, der in der ersten Hälfte mit einer Knieverletzung raus musste und auch nicht zurückkam. Ich fand, dass der Puka Nacur-Ausfall nicht ganz so krass ins Gewicht gefallen ist, weil Cooper Kupp ein richtig, richtig gutes Spiel hatte.
Ja, der sah dynamisch aus. Hab ich so nicht erwartet.
Aber, also zum einen lief es dann eben auch mit 21 Targets für Cooper Kupp. Und zum anderen war halt die Line ein Riesenfaktor. Und da würde ich so ein kleines bisschen gegensteuern gegen das, was du über die Lions Defense gesagt hast. Ja, die war verbessert. Ich fand aber, hier war es eben auch extrem dankbar für sie vom Matchup her, weil die Rams den Nummer 1 Receiver verlieren und letztlich mit ihrer dritten Garde teilweise in der Offensive Line schon unterwegs sind in Woche 1. Und da konnten die Rams überhaupt nichts am Boden machen. Da war null Explosivität, da war kein Run über mehr als 12 Yards. Die hatten gerade mal 8 First Downs am Boden und das waren dann oft so Short-Yardage-Geschichten. Waren nicht effizient, die waren nicht explosiv. Das heißt, auch hier Detroit konnte dann irgendwann anfangen, auch mehr auf diese kurzen Pässe zu triggern, weil sie eben wussten, dass die Protection auch wackelt. Und ich fand in der zweiten Hälfte, dann nach diesem ersten Drive, wo er beinahe noch einen Pick geworfen hätte, war Stafford extrem stark und war auch so für mich der Grund, warum sie überhaupt in diesem Spiel waren, das Spiel gedreht haben. Die waren ja geführt bis kurz vor Schluss dann. Weil er halt dann genau das gemacht hat, was Goff eben nicht hingekriegt hat auf der anderen Seite. Eben dieses inner muddy pocket, schwierige Pocket, aber trotzdem vertikal bleiben, trotzdem das ganze Feld bedienen. Und ja, meine Verletzungen muss man jetzt schauen bei den Rams, wer da wann zurückkommt. Ist sowieso so ein bisschen unrund gelaufen. Sie haben spät in der Saisonvorbereitung noch mal mit den Interior-Line-Spots rumexperimentiert. Also offensichtlich waren sie da auch nicht ganz zufrieden. Und jetzt muss man mal schauen, was da verletzungsmäßig rauskommt. Weil da hat eben diese Baseline, die Detroit im Run-Game hatte, die hat bei LA halt komplett gefehlt. Die konnten den Ball ja gar nicht laufen.
Wir haben über explosive Plays gesprochen und natürlich habe ich Jameson Williams erwähnt, ist ja ganz klar, aber man muss, finde ich, auch Tyler Johnson erwähnen, der zumindest das eine richtig explosive Play der Rams hatte, weil ansonsten, ich glaube, mal abgesehen von ihm, das längste Play waren 21 Yard von Cooper Kupp. Und er, dieser 63-Yard-Catch, hat generell 5 Bälle gefangen für knapp 80 Yards.
Komplett aus dem Nichts auch einfach. Also so
völlig aus dem Nichts, aber der sah brutal gut aus bei diesem langen Catch, wie er stehen oder sich erstmal um die eigene Achse dreht und dann noch Leute stehen lässt. Noch auf den Block, ich glaube noch zu dem Zeitpunkt noch von Nakua wartet. Auf jeden Fall, wirklich herausragend gut das Feld liest. Das soll zumindest Erwähnung finden, dass Tyler Johnson aus dem Nichts ein starkes Spiel hatte.
Genau, und natürlich gerade falls jetzt, also wir wissen noch gar nichts, aber falls mit Puka Nacur irgendwie, falls der 2-3 Wochen fehlen sollte, wäre das natürlich ein Spieler, den man im Blick hat.
Ja. Für Fantasy Football, aber natürlich dann auch für die nächste Preview. Noch was zu Lions gegen Rams oder machen wir mit dem nächsten Spiel weiter?
Nee, ich glaube, vielleicht, also was ich mit dieser Offensive Line bei den Rams, um das nochmal herauszustellen, ich fand es in der Hinsicht dann schon irgendwie, war es bitter, klar mit den Verletzungen, aber weil wir ja die ganze Offseason über eigentlich dachten, da haben sie so viel reingesteckt, das wird eine richtige Stärke sein. Und dann gehst du in dieses erste Spiel gegen die Lions, DJ Reader hat ja noch gar nicht gespielt und so und bist halt komplett unterlegen. Wie gesagt, Verletzung, verstehe ich alles, aber das fand ich war schon so ein Dämpfer so ein bisschen für den Rams, für die Rams-Offense.
Ich finde, grundsätzlich war das ein Spieltag, wo es jetzt nicht die allergrößten Überraschungen gab, außer eine. Die hat uns alle geschockt. Die Cincinnati Bengals gegen die New England Patriots. Und wir haben ja jetzt ein für Supporter exklusives Tippspiel, wo 100 Leute mitmachen können auf Sleeper. Und ich habe da gerade mal geschaut. Ja, ein paar, da lag ich daneben. Über eins sprechen wir gleich auch noch. Ich habe natürlich zu sehr an Bryce Young geglaubt. Darüber sprechen wir am Donnerstag dann natürlich noch. Ich habe zu sehr an Jaden Daniels geglaubt. Okay. Aber ansonsten diese richtig großen Schocker einfach so aus neutraler Perspektive gab es jetzt nicht. Außer, wie gesagt, Bengals gegen Patriots. Das war die große Überraschung des Spieltags. Die Patriots, bei uns allen ja eigentlich der absolute Top-Favorit auf den Nummer 1 Pick. Und ich sag mal so, sie haben jetzt schon sehr, sehr viele Spiele gewonnen. In Summe von denen, wie viele ich erwartet habe im Laufe der Saison. Also viele dürften da jetzt nicht mehr dazu kommen, damit dieser Tipp auch eintrifft. Am Ende schlagen die Bengals mit 16-10. Jared Mayo mit seinem ersten Sieg gegen Joe Burrow und Co. Wie konnte es dazu kommen?
Unfassbar frustrierend, was die Bengals auf uns angeht. Die ersten drei Drives waren Punts, nicht nur Punts, sondern Three and Outs. Dann der erste gute Drive endet mit einem Fumble an der Two-Yard-Line, an der gegnerischen Zwei-Yard-Line, also
nachdem,
kurz vor der Endzone. Nachdem genau,
der Touchdown
Gesicki, ja, eigentlich den Touchdown hatte fast, aber eben nicht ganz kontrollieren konnte. Und dann der nächste Drive war dann schon zweite Hälfte und der hat mit einem Turnover und Downs an der gegnerischen 36 geendet, auch mit einem richtig miesen, also einfach ein Play-Design, das nie funktionieren konnte. Ich habe einen Screenshot davon auf Twitter gemacht, wo sie ja irgendwie versuchen, Vorblocker rauszukriegen und sie haben zwei Vorblocker für vier Verteidiger. Ja, das
aber
halt
woran
nicht
liegt
klappt.
Das? Okay. Wo kommt das her? Ist das wirklich?
Also, ich hab mir ein paar Punkte aufgeschrieben. Sie haben sie hatten ja diese Fehler, die jetzt hier sagen, hier Gesicki fängt den Touchdown nicht und Turnover an der 2-Yard-Line und Turnover und Downs. Du würdest eben sagen, bei einer guten, explosiven Offense, das sind Fehler, die du aber kompensieren kannst. Hier waren sie nicht gut genug, um solche Fehler zu kompensieren. T. Higgins hat nicht gespielt, Jamar Chase noch nicht bei 100%, das sind wichtige Punkte. Ich habe mir aber drei Punkte habe ich mir mal rausgeschrieben, die ich besonders frustrierend fand. Also zum einen überhaupt kein Run-Game, überhaupt kein konstantes Run-Game, kein explosives Run-Game. Sie hatten einen 16-Yard-Run von Zach Moss, das war's, und sonst eben wirklich gar nichts.
Sie hatten ja alleine nur 12 Runs mit Running-Backs.
Genau. Und das verstehe ich halt nicht so ganz, weil das macht dich eben noch zusätzlich mehr eindimensional für eine Offense, die sowieso schon super eindimensional ist. Geht nur ein bisschen in ein anderes Thema noch über, um das Run-Game einen Haken dran zu machen, nämlich die Offensive Line. Obwohl die Patriots eben keinen Christian Barmore hatten, keinen Matt Judon natürlich, der ist nicht mehr da. War Burrow nicht viel unter Druck, aber fast in allen, fand ich, in fast allen kritischen Momenten, also Third Down, Red Zone und sowas, da war er regelmäßig unter Druck, wurde gesackt, dann sind die Augen auch teilweise mal runtergegangen bei ihm, also man hat den Impact auch gesehen. Der zweite Punkt, ich habe mal die Überschrift gewählt, Quick Game ohne Plan B. Also dieses unfassbar viel schnell Kurzball verteilen, innerhalb von 4, 5, 6 Yards Ball raus. Und das ist so anstrengend, auf diese Art den Ball offensiv zu bewegen. Weil wenn du dann eben nicht mal ein funktionierendes Run-Game hast, um das wenigstens zu entlasten, also ne, Thema Detroit, die haben das Run-Game, dann ist es unglaublich eindimensional. Weil dann ja eben auch die Defense irgendwann anfängt, voll da drauf zu gehen. Und einfach wartet, bis der Quarterback diese kurzen Dinger wirft und tackelt. Und ich finde, das haben wir ganz oft gesehen in dem Spiel, dass die Patriots da auch irgendwann selbstbewusst waren und gesagt haben, okay, der wirft den 5 Yards, da lassen wir den Ball werfen und dann knallt's halt. Selbst bei Third Down, regelmäßig hat Burrow short of the sticks geworfen. Also nicht über den First Down Marker und dann wirft er den Ball irgendwie 2 Yards kurz und er wird halt getackelt und dann sind wir wieder in Fourth Down. Das war letztes Jahr ein Thema mit dieser Offense, aber da war Burrow eben auch angeschlagen mit der Wade und konnte sich nicht bewegen und stand nur in der Shotgun und musste den Ball gefühlt direkt nach dem Snap werfen. Aber das war eben eine Notlösung. Und dass es jetzt wieder die Offense quasi genauso aussah, das ist es einfach nicht. Und wenn sie da mal Shotplays gesucht haben, sie haben es ein paar Mal gemacht, will ich ja zumindest nicht unerwähnt lassen, dann haben sie in der Regel nicht connected. Ich glaube, eine Flagge haben sie mal gekriegt. Und das geht über den dritten Punkt. Da haben wir in der Offseason drüber gesprochen. Und ich finde, dieser Effekt ist komplett ausgeblieben, dass sie keine Lehren aus der Drake Browning-Offense mitgenommen haben. Ich hatte es in der Division-Preview, hatte ich darüber gesprochen und auch die Zahlen dazu gesagt. Auf den Punkt zusammengefasst, die Offense war mit Drake Browning fast so effizient letztes Jahr wie mit Joe Burrow. Und Burrow war angeschlagen und Sample Size, alles. Mhm. Ne? Aber die Mittel, mit denen sie mit Browning zumindest den Kopf über Wasser halten konnten, davon hätte ich halt gerne mehr gesehen. Eben, dass sie ein bisschen mehr under center auch gehen, ein bisschen vielseitiger sind, ein bisschen mehr Play-Action einbauen, die Offense mehr verzahnen, all dieses. Und davon war einfach gar nichts. Also, da gab es auch so viele Beispiele, wo sie, selbst wenn sie vielleicht mal einen guten Early-Down, einen guten First-Down-Run hatten, irgendwie in 2. und 5, 2. und 6 kommen, nächstes Play, Burrow wieder in der Shotgun, kein Run-Fake, keine Motion, du hast irgendwie 3 Yards, die 8, 9 Yards tief gehen und Burrow sitzt, und die Patriots sitzen auf den Checkdowns und Burrow wird gesackt. So oft sind solche Geschichten passiert und das waren eben genau die Probleme, die Cincinnati's Offense nicht zum ersten Mal plagen und wir haben da wirklich gar keine Weiterentwicklung gesehen und letztlich einfach wieder das, was die letzten Jahre so war. Wenn sie ihre Playmaker nicht haben, die dominieren, kriegen sie Probleme. Und das ist halt schon alarmierend, wenn man diese Offense jetzt direkt wieder so sieht.
Alarmierend ist natürlich aber auch für die Bengals, nicht nur, dass man nächste Woche gegen die Chiefs spielt, wie ich gerade noch mal wieder festgestellt habe, sondern auch die Performance der Defense. Weil natürlich kann man jetzt sagen, okay, wir haben die Patriots vielleicht unterschätzt, mit Brissett, der ein ordentliches Spiel gemacht hat, das Rushing Game allen voran, für 170 Yards gelaufen, 4,4 im Schnitt, Ramondre Stevenson mit 25 Carries. Man lag natürlich auch lange vorne, muss man sagen. Aber ich sehe da halt eher die Sorgen auf der Bengals-Seite, weil ich will dann erst mal sehen, wie die Patriots, ich meine, wie gesagt, am Ende sind es 16 Punkte, könnte man jetzt auch behaupten, ja, was meckert er jetzt über die Bengals-Defense? So viele hat man ja gar nicht zugelassen. Aber dass diese Offense, von der wir so wenig erwartet haben, mit Jacoby Brissett, mit diesem völlig offenen Pass-Catching-Core, und wenn du da mal drauf schaust, da haben zig Leute ein, zwei Bälle gefangen. Es gab keine Nummer 1 in diesem ersten Spiel, wie wir das erwartet haben. Der Ball wurde zwar gut verteilt, ja, aber ich will erst mal sehen, wie diese Offense dann gegen eine bessere Defense performt. That being said, die Bengals-Defense sah über weite Strecken, und man muss dazu sagen, in der Red Zone wurde wenig von diesem Spiel gezeigt, vollkommen zu Recht auch. Aber wenn ich die Patriots-Offense gesehen habe, dann ging das alles viel, viel zu leicht.
Ja, und es waren genau die Bedenken, die wir vor der Saison hatten. Run-Defense, Interior-Defensive-Line für Cincinnati. Und du hast gerade gesagt, so, es sind nur 16 Punkte. Ja, aber die Patriots waren auch nur 1 von 4 in der Red Zone. Also das hätte auch höher ausgehen können. Ja. Und auch Penalty-mäßig haben die Patriots haben deutlich mehr und mehr Yardage-Penalties in dem Spiel kassiert als die Bengals auf der anderen Seite. Also das hätte auch noch extremer oder punktreicher für die Patriots ausgehen können. Und das ist ja letztlich der andere Punkt auch in dieser Bengals, wenn wir so ein Bengals, so eine Liste an Dingen, die für die Bengals problematisch sein könnten, machen. Die Defense und gerade die Run-Defense wird wahrscheinlich das ganze Jahr über ein Problem sein. Und dann hast du ja eben auch diesen Trickle-Down-Effekt so ein bisschen, wenn deine Run-Defense so schlecht ist, dann ist ja der Gegner auch dauernd in 2. und kurz, 3. und kurz. Das heißt, du kriegst auch nicht viele Pass-Rush-Gelegenheiten. Und das heißt auch wiederum, der Druck auf deine Pass-Coverage und all diese Sachen ist erhöht. Und das musst du dann noch mehr mit der Offense, mit der eigenen, kompensieren. Und das, was wir da gestern gesehen haben, reicht halt dafür hinten und vorne nicht. Das wird in Teilen auch wieder besser sein. Der Output wird wieder besser sein, wenn T. Higgins wieder fit ist, ja, wenn Ja'Marr Chase wieder bei 100% ist. Aber es war eben leider more of the same. Und das wird Cincinnati letztlich, wenn das ist die Reise ist, wie es dieses Jahr aussieht für sie, dann werden sie offensiv sich stabilisieren. Sie werden Spiele gewinnen mit der Offense. Sie werden 30 Punkte machen mit den Receivern und Burrow. Aber das wird sie in dieser Saison nirgendwo hinbringen, weil sie für mich dann doch deutlich zu ausrechenbar letztlich sind und defensiv dann zu anfällig dafür.
Also auf jeden Fall gegen den haushohen Favoriten auf den Nummer 1 Pick beim Saisonstart zu Hause mit 10 ja. zu 16 zu verlieren, ist eine absolute Katastrophe. Ja, letztendlich hast du alles dazu gesagt. Wir wollen noch über ein weiteres Spiel sprechen. Eins, wo ja auch so ein paar Storylines so ein bisschen, ich will nicht sagen gerade gerückt wurden, aber man wurde auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Und zwar beim Spiel Atlanta Falcons gegen Pittsburgh Steelers. Am Ende war es ein 18-10 Sieg. Und ihr merkt das, was Adrian am Anfang gesagt hat. Keine hohen Scores, natürlich in anderen Spielen ja, aber jetzt auch in diesem hier.
Kein Touchdown für Pittsburgh bei dem
ja, sechs Field Goals.
Ja. Sechs Field Goals. Da waren ein paar richtig lange dabei. Ja. Also,
Chris Boswell mit einer richtig starken Performance. Also, wenn ihr
musste Kicker sogar noch punten einmal am Ende, weil der Panther sich
stimmt,
verletzt
hat. Stimmt, der Panther hat sich verletzt, ja.
Der hat alles gemacht.
Der hat auch alles gegeben, der Mann, wenn ihr mit Kicker in Fantasy spielt und Chris Boswell hat, das könnte ein guter Tag gewesen sein. Abgesehen davon, dass man ohne Kicker spielen sollte. Justin Fields mit dem Start für die Steelers mit seinem ersten, weil Russell Wilson nicht rechtzeitig fit geworden ist. Und ja, wir können gleich im Detail über Justin Fields' Performance sprechen, aber natürlich geht jetzt hier eine Tür auf, die wir so nicht gesehen haben, noch während der Offseason, weil da hieß es, Russell Wilson wird starten und gerade du bist ja eher davon ausgegangen, dass man zu lange an Wilson festhalten wird, unabhängig von der Performance sozusagen. Jetzt hat Justin Fields gespielt, sie haben das Spiel gewonnen, hat jetzt nicht schlecht gespielt, gerade am Boden auch wieder einiges gezeigt mit insgesamt 57 Yards. Könnte die Tür vielleicht sogar schon zu sein nach diesem ersten Spieltag für Russell Wilson bei den Steelers?
Ist halt super spannend, weil wir ehrlicherweise keine großartigen neuen Erkenntnisse hier mitgenommen haben. Weil Fields war eigentlich das, was man erwarten kann.
100%.
Vielleicht ein bisschen besser als Passer in vereinzelt in einzelnen Momenten. Aber letztlich war es das, was wir gedacht haben, was wir kriegen, wenn Fields spielt. Und jetzt ist ja eben die Frage, war der Coaching-Staff der Meinung, mit Wilson wird es besser? Weil es ist, was Fields jetzt hier gezeigt hat. Oder gehst du schon aus dem Spiel eben raus, wie du sagst, und du sagst, ja gut, passingmäßig wird es auch mit Wilson keine Lasershow sein, aber wir kriegen halt von Justin Fields 50 Rushing Yards und die Offense kann den Ball am Boden bewegen. Ich fand ihn okay als Passer, er hatte ein paar Shotplays, er hätte in meinen Augen eins zumindest mehr noch haben müssen zu Pickens, wo der, also eine sehr, sehr softe Offensive Pass Interference Flagge da bekommen hat. Und als Runner halt ein Faktor im designten Run Game, aber auch als Scrambler hat er auch ein paar Runs für First Downs gehabt, hat positive Plays produziert am Boden. Ist so ein bisschen die Frage, wie fest sie in der Entscheidung für Wilson waren. Also ob sie jetzt von vornherein gesagt haben, Wilson ist unser Starter, jetzt spielt hier der Backup und wenn Wilson wieder fit ist, dann tauscht du es wieder zurück. Wenn sie nicht ganz so überzeugt sind, und ich meine, das ist für mich jetzt hier ja kein Hot-Take, weil ich die gesamte Offseason gesagt habe, mit Fields wird diese Offense in meinen Augen besser sein als mit Wilson, dann solltest du hier ernsthaft überlegen, bei Justin Fields zu bleiben. Vor allem kann ja auch einfach eine ganz einfache Lösung sein, wenn die Wade von Wilson einfach noch nicht bei 100% ist. Also er hat es ja vor dem Spiel getestet, geguckt, ob er spielen kann. Er hat es dann gesagt, nee, Wadenverletzung, wir haben es gerade von Burrow gehabt, das kann sich durchaus länger ziehen, das kann die ganze Offense beeinflussen, weil der Quarterback nicht vernünftig werfen kann. Und wenn das hier der Fall ist, dann ist es ein einfacher Call, eben zu sagen, wir bleiben jetzt die nächsten 3 Wochen bei Justin Fields. Und vielleicht ist er bis dahin so etabliert dann wieder als Starter, dass wir dann eh sagen, okay, jetzt ist es erstmal Fields. Vielleicht spielt er sich auch selber aus diesem Starting-Gig einfach raus. Das kann auch passieren. Ich fand es am Anfang noch relativ verhalten und relativ wenig. Aber ich muss sagen, Fields hat sich stabilisiert. Und man hat auch gemerkt, wie der Playcaller Arthur Smith, wie der ihm mehr vertraut hat. Wie sie das Playbook ein bisschen mehr geöffnet haben im Laufe des Spiels. Ich meine, sie hatten so, Pickens war so für mich das irgendwie so derjenige, der das sinnbildlich darstellt. sie haben am Anfang ja versucht, George Pickens wirklich bewusst ins Rollen zu bringen, ihn einzubinden, ihm Touches zu geben. Und zweimal waren das dann richtig negative Plays. Also ich glaube, das eine war ein Screen, das andere war irgendein Reverse oder ein Endaround, irgendwie sowas. Und beide haben mit deutlichem Raumverlust geendet. Aber dann haben sie angefangen, die vertikalen Plays mehr einzubauen. Mhm. Sie haben auch bei Third Down Fields mehr Downfield attackieren lassen. Es war jetzt immer noch nicht so, dass Pittsburgh einen tollen offensiven Rhythmus gehabt hätte. Aber die Formel, glaube ich, kann eben so für sie funktionieren. Also ein bisschen ähnlich zu dem, was man bei den Patriots gesehen hat. Ball gut laufen, so mit Fields natürlich. Quarterback-Run geben, eine wichtige Komponente. Und dann halbwegs konstant in Scoring-Range kommen und aus gegnerischen Turnovern Punkte machen. So, das war oft die Formel für Pittsburgh die letzten Jahre. Und es war die Formel hier auch. Und mit Pickens haben sie eben einen Receiver, der das auch mittragen kann und der klar beste Playmaker hier auf dem Platz war.
Ja, das war auch so zu erwarten. Gab ein paar Überraschungen, finde ich, da offensiv, was die Playmaker angeht. Alleine, dass Cordell Patterson mehr Carries, doppelt so viele Carries bekommen hat wie ein Jalen Warren zum Beispiel.
Ja, Warren auch noch nicht ganz fit vielleicht.
Ja, gut.
Aber ja, ich meine, es ist Arthur Smith mit Cordarrelle Patterson. Irgendwas wird da schon kommen.
Irgendwas wird ihm da schon einfallen. Das Laufspiel des Steelers, ja, unterm Strich überschaubar gewesen. Red Zone Effizienz, ich meine, könnt ihr euch denken, auch wenn ihr das Spiel nicht gesehen habt, wenn ihr hört, es hat jemand, da hat ein Team 6 Field Goals geschossen, dass die Red Zone Effizienz nicht so da gewesen sein kann. Also, dass man einfach den Ball nicht in die Endzone bekommen hat. Ja, und, oh, da musste ich an dich denken, Daniel Washington mit einem Catch, mit einem wichtigen Catch.
Ja, wichtiger Catch, der war generell schon gefühlt mehr eingebunden als in der halben Saison letztes Jahr.
Mit dem einen Catch, meinst du?
Ja, nee, auch so Routes, die er gelaufen ist. Ich meine, auch hier, das wussten wir, mit dieser Offense kriegst du einfach mehr 2- und 3 Tight-End-Sets. Das heißt, es wird sich auch wahrscheinlich über die Saison hin fortsetzen, dass wir Pat Freiermuth natürlich sowieso, aber auch Michael Pruitt und Daniel Washington mehr auf dem Feld sehen werden. Und auch hier, ich würde jeden davor warnen, vor dieser jetzt hier überzureagieren, weil Justin Fields das Spiel da mitgewonnen hat. Das war keine Offensivshow in irgendeiner Art und Weise. Aber es war eben die Formel, die für sie funktionieren kann. Und wie Pittsburgh eben halt doch wieder 9-8 gehen könnte am Ende, wenn sie eben offensiv einigermaßen vernünftig scoren, auf roundabout 20 Punkte kommen und dann halt die Defense die Big Plays macht.
Und das ist das richtige Stichwort, weil ich hätte jetzt gesagt, ja, wir können viel über Pickens und Justin Fields sprechen, aber auf der anderen Seite war der Star des Spiels mit TJ Watt, der hatte mal wieder ein überragendes Spiel und das sieht man gar nicht so sehr im Boxscore letztendlich, weil wurden nicht sogar 2 Sack und Fumbles von ihm zurückgenommen?
Ich glaube nicht. Ich glaube, es war ein Sack und ein Strip Sack, irgendwie sowas. Aber ja, mehrere Big Plays wurden auf jeden Fall.
Mehrere Big Plays von ihm wurden auf jeden Fall zurückgenommen. Letztendlich war der Mann. Also McGarry auf der anderen Seite hat, glaube ich, Albträume von ihm bekommen. Hatte richtig viel um die Ohren mit ihm zu tun und der sah richtig on fire aus.
Total.
Letztendlich stehen nur, ich gucke gerade noch mal nach, steht ein Sack in den Büchern. Er hatte deutlich mehr Impact als das und hat natürlich dann auch noch den Fumble recovered. Der Typ und generell die gesamte Defense lag auch ein bisschen an der Performance von Kirk Cousins, aber diese gesamte Defense hat, glaube ich, letztendlich mindestens mal genauso dafür gesorgt, dass die Steelers dieses erste Spiel gewinnen konnten.
Auf jeden Fall. Also die Defensive Line, ich habe es irgendwann mal gesagt, für mich kann das die beste Defensive Line in der NFL sein dieses Jahr.
Und man muss bedenken, dass die gegen eine auf dem Papier gar nicht so schlecht aussehende Line gespielt haben. Aber gefühlt jeder Snap, jedes Play wurde diese Pocket. Also man hat, das ist nicht, dass einer da durchkam. Also klar, wenn, dann war es TJ Watt. Aber diese Pocket wurde so schnell, so eng, so klein für Kirk Cousins. Und das in fast jedem Passing Play. Das war schon auffällig, über wie viele Seiten da der Druck entstanden ist.
Total. Und eben deswegen, das macht sie halt so gefährlich. Sie haben eben wirklich 4 Leute, die alle individuell gewinnen können, mit Watt sowieso, aber auch Highsmith hat jetzt nicht das auffälligste Spiel gehabt, aber auch der hat Druck gemacht. Cam Hayward hat ein richtig gutes Spiel. Und diese Front insgesamt hat konstant Druck gemacht. Und dann hast du eben auch hier wieder, bei Minka wussten wir es, Minka Fitzpatrick, dass der Plays macht. Aber auf einmal hast du einen Deshaun Elliott daneben, der als zweiter Safety auch richtig, richtig gute Plays am Ball macht. Es hängt natürlich auch ein bisschen mit dem zusammen, wenn wir jetzt so ein bisschen schon um den heißen Brei herum geredet, dass es nicht das ideale Debüt von Kirk Cousins war. Die Art und Weise, wie Pittsburgh gerade im Passing-Game, also im Pass-Rush, da so einen Zugriff gefunden hat, geht mit dem, finde ich, Hand in Hand. Weil Atlanta hatte einfach 0,0 einen Plan B. Die haben am Anfang haben sie ein bisschen einen Rhythmus gefunden. Aber sobald es Pittsburgh geschafft hatte, das Run-Game weitestgehend abzumelden, war diese Offense der Zahn gezogen. Und wir müssen über Cousins hier sprechen, weil ich, also ich weiß nicht, wo er mit seiner Achillessehne genau steht, aber sicher nicht bei 100%. Die also, Falcons waren quasi überhaupt nicht an das Center. Stattdessen waren sie die gesamte Zeit eigentlich Shotgun und Pistol. Also sprich, ein Pistol ist ja eben der Quarterback ein paar Yards hinterm Center, quasi wie in der Shotgun, aber der Running Back dann hinter ihm. Und so die Idee ist, dass du dann ein paar under Center ähnliche Run-Konzepte eben trotzdem spielen kannst, ohne dass der Quarterback under Center steht.
Ich also, die Zahlen dazu, ja. Nur um das zu erklären, warum du das so heraushebst. Ja. Bei under Center braucht es natürlich eine gewisse Spritzigkeit des Quarterbacks.
Genau.
Eine gewisse Antrittsstärke, sage ich jetzt mal, um halt schnell genug Ball zu bekommen, umzudrehen,
ja.
Dropback. Ne, das muss halt dann schon zügig gehen, weil sonst hat der Pass-Rush halt einen riesengroßen Vorteil und du spielst natürlich darauf an, dass das vielleicht einfach nicht möglich war.
Genau. Sie waren bei 96% ihrer Snaps in der Pistol oder der Shotgun. Aus den Shotgun-Snaps kein einziger designter Run. Aus den Pistol-Snaps, was ja eben, wie gesagt, so die Under-Center-Light-Version ist, wenn man so will, 81% Runs. Also sie waren halt auch komplett vorhersehbar. Und diese Pistol-Nummer ist so ein bisschen Sean McVay-Ding. Sean McVay macht das ja mit Stafford auch jetzt mehr. Also wo ja eben der neue offensive Playcaller der Falcons eben Zach Robinson herkommt. Vielleicht gibt's auch einen schematischen Hintergrund. Aber es ist für mich trotzdem auch ein klarer Hinweis darauf, dass sich Cousins nicht so bewegen kann wie gewohnt. Weil under Center sind die Dropbacks eben, wie du sagst, mit mehr Schritten verbunden. Ja. Die Handoffs sind mit mehr Schritten verbunden. Rollouts natürlich sowieso. Und Cousins in meinen Augen ist am besten eben in einer under Center Offense. Und Cousins ist auch nicht Matt Stafford. Cousins braucht das under Center und Play-Action und sowas alles mehr. Und das haben sie fast gar nicht genutzt. So, glaube ich, kann die Offense nicht funktionieren. Weil so kamen sie nie vernünftig in ihr Run-Game. Und in den Passing-Situationen dann, das ist das, was ich gerade gemeint habe, in denen sie kamen dann dauernd in zweiter und lang und dritter und lang, da konnten sie dann nicht protecten. Einerseits, weil die Defensive Line der Steelers richtig gut ist, aber andererseits eben auch, weil Cousins halt permanent 5-6 Yards hinterm Center stand, total sich überhaupt nicht vernünftig bewegen konnte. Und dann eben, du hast darauf angesprochen, der arme Caleb McGarry eben gegen TJ Watt stand, der halt permanent außen um ihn rumkam und Cousins aber nicht mal richtig in die Pocket reinging, sondern wirklich dann ein wartendes Ziel mehr oder weniger war. Die beiden Interceptions waren ja auch Würfe von Cousins, wo er direkten Druck hatte, nicht in den Wurf treten kann und dann der Arm einfach nicht da war, um den sauber zu werfen. Und
also, ich weiß jetzt nicht, ob sie erste oder die zweite war, aber eine davon darf er dann gar nicht werfen, in meinen Augen.
Ja.
Also, ist offensichtlich, da hätte der Mann mit dem stärksten Arm, da hätte Josh Allen hätte den Ball nicht vernünftig losbekommen, weil er quasi gegen einen, seinen Arm gegen einen Gegenspieler prallt. Aber eine Sache ist mir halt schon vorher aufgefallen. Natürlich, wenn du dann in diese langen Situationen kommst, in diese langen Third-Down-Situationen kommst, ist natürlich nicht optimal. Gerade dann eben mit einem eingeschränkten Quarterback, mutmaßlich. Aber sie haben ja einfach aber auch gar keine tiefen Shots gewagt. Also.
Ja, ich denke, weil sie halt nicht protecten konnten. Das war so für mich. Also, ich habe, das war ja mein Live-Spiel bei RTL Plus.
Also,
und der Unterschied war wirklich eklatant, weil du auf der einen Seite die Steelers-Offense hattest, die sich im Laufe des Spiels mehr geöffnet hat. Und Justin Fields hat diese Shot-Gelegenheiten gekriegt und genutzt. Und Atlanta wurde im Laufe des Spiels mehr und mehr klein-klein und hat es trotzdem nicht geschafft zu protecten.
Ja, aber auch, also ja, ich meine natürlich die langen Bälle, die es dann nicht gab, die langen Pässe. Aber du hast es halt auch nicht geschafft, anders Big Plays zu kreieren. Und weil, ich meine zum Beispiel die Miami Dolphins Offensive Line ist jetzt auch keine, die ultra lange gegen einen starken Pass-Rush aushalten kann. Und trotzdem haben es die Dolphins letztes Jahr immer wieder geschafft, Big Plays zu generieren, weil du die Receiver freigeskimmt bekommen hast und die dann natürlich auch nach dem Catch was machen konnten. Aber du hast ja deine Playmaker überhaupt nicht reinbekommen. Das längste Passplay waren 20 Yards, inklusive After-the-Catch-Runs, dass du die Receiver nicht in die Position bekommen hast, um dann vielleicht auch mal zu kreieren. Oder mit einem Bijan Robinson, den haben sie zwar auch im Passplay, im Passing-Game eingebunden, aber ja halt nicht so, dass es dann wirklich auch mal zu Big Plays führen konnte. Drake London hatte 2 Catches für 15 Yards. Also da, ich glaube, da funktioniert noch mehr oder noch weniger, als wir denken. Also aktuell, finde ich, kann man es natürlich komplett auf Kirk Cousins und seinen Zustand, seinen Fitnesszustand schieben. Aber ich glaube, da könnte es halt auch strukturell, schematisch Probleme geben, wenn sie so weitermachen.
Genau, das wäre so mein nächster Punkt gewesen. Also es gab auch viele Kleinigkeiten. Ich fand auch, dass sie deutlich besser darin werden müssen, die Playmaker einzubinden. Rary McLeod als Leading Receiver.
Der aber gut aussah, muss man
sagen. Der hat's gut gemacht, aber du willst halt schon mehr als irgendwie zwei Targets oder zwei Catches für Drake London und drei für Kyle Pitts haben.
Ja, generell, die haben beide nur drei Targets gesehen, ne?
Das ist, genau, also, beide jeweils nur drei Targets. Und ich fand sogar, ich fand es sogar teilweise positiv, wo man gesehen hat, wirklich, sie versuchen, mit den beiden zu spielen. Einer von den beiden war regelmäßig der Motion-Spieler. Sie haben viel versucht, die auf eine Seite zu bringen. Oder auch bei dem Kyle Pitts-Touchdown, wo sie ihn per Motion in diesen Bunch bringen und er dann wirklich auch komplett offen ist für den Touchdown dahinter. Also da gab es schon positive Ansätze. Und ich denke, es gibt auch ein paar Sachen, die einfach besser werden im Laufe der Saison. Also da war es noch super viele Abstimmungsgeschichten dabei. Von falschen Formationen. Es gab diese eine Szene, wo sich alle fünf Receiver auf der linken Seite der Formation aufgestellt haben und Cousins erstmal, ich glaube, Pitts hat er dann rübergeschickt, gesagt, okay, irgendwer muss sich hier rüberstellen. Und dann geht Pitts rüber, stellt sich zwar auf die rechte Seite, aber stellt sich nicht an die Line of Scrimmage. Deswegen war es dann trotzdem eine Illegal Formation. Es gab den Fumble natürlich, der, wo die Playclock schon fast runtergeht, Cousins die Motion erst andeutet, dann aber den Spieler stoppen will. Der Spieler registriert es nicht, Snap kommt, prallt von dem Spieler ab und Watt sichert ihn dann. Solche Sachen kamen schon auch regelmäßig vor. Aber der zentrale Takeaway für mich war, wenn Cousins in puncto Mobilität so limitiert ist, wie es hier den Anschein hatte, muss man ja sagen, wir reden ja vorsichtig, weil wir wissen nicht sicher, aber es hat auf jeden Fall so gewirkt. Und wie sie auch versucht haben, drumherum zu coachen. Solange das der Fall ist, wird diese Offense sehr eindimensional und ausrechenbar sein. Und ja, es ist eine gute Line, vor allem was das Run-Blocking angeht. Aber so wie sie hier die Offense aufgezogen haben, können sie daraus gar nicht mal richtig Kapital schlagen. Und in Pass-Protection werden dann halt die Schwachstellen in dieser Line gnadenlos aufgedeckt. Deswegen, also ich will jetzt noch nicht die Michael-Panics-Rufe starten. Aber wenn das so weitergeht, wird es nicht lange dauern, bis es die gibt. Das glaube ich schon.
Ja, ich möchte an dieser Stelle noch mal unterstreichen, dass mein My-Guy dieses Jahr ein My-Team-Pick war.
ich weiß nicht, ob das besser macht.
Dass wenn mit Michael Penix das Ganze in Atlanta funktioniert, dass ich da trotzdem Credits für haben möchte.
Da war Cousins nur das Opferlamm dann.
Eben. Jeder muss ja Opfer bringen. Ja, wir haben jetzt aber noch ein Spiel offen an diesem Spieltag und das ist ein sehr interessantes Spiel. So viele Storylines. Uiuiuiui. Die New York Jets spielen in San Francisco gegen die 49ers heute Nacht 2.15 Uhr deutscher Zeit. Aaron Rodgers gegen die 49ers. Das hat Tradition, das hat Historie. Und zwei Teams, wo man auf dem Papier denkt, wenn man die letzten Jahre gesehen hat, größer gehen die Gegensätze eigentlich nicht. Also die Jets-Saison war letztes Jahr gefühlt nach einem Spieltag vorbei. Die 49ers erst im Super Bowl, dann letztendlich knapp gescheitert. Die 49ers sowieso seit Jahren Stammgast in den Playoffs, immer weit gekommen. Und die Jets auf der anderen Seite die längste Playoff-Durststrecke im US-Sport. Gleichzeitig Breece Hall gegen Christian McCaffrey, zwei starke Defenses gegeneinander. Worauf freust du dich am meisten?
Also, es ist echt schwer bei dem Spiel. Aber ehrlich gesagt, gerade jetzt auch, wir kommen jetzt zu dieser Cousins-Konversation. Aaron Rodgers hatte ja die gleiche Verletzung. Zwei Monate früher, aber trotzdem. Allein die ersten zwei, drei Drives zu sehen und zu gucken, wie sieht der Arm aus? Wie mobil ist er? Wie sicher ist er? Das für sich ist ja eine riesen Storyline, weil wir einfach gar nicht wissen, was überhaupt möglich ist für diese Jets-Offense und damit auch für die Jets als Team. Ich glaube, das ist übergreifend, würde ich sagen, das Nummer-eins-Thema für dieses Spiel, wenn wir jetzt neutral drauf gucken. Sportlich betrachtet würde ich aber auf den Breece Hall-Take gehen, weil ich denke, wenn die Jets das gewinnen, dann wird das Run-Game die Story des Spiels sein. Wir haben über Breece Hall super viel gesprochen diese Offseason. Wir sind beide sehr, sehr hoch bei ihm. Wir hatten ihn beide als Top-3-Running-Back vor der Saison gerankt. Wir erwarten eine klar verbesserte Jets-Offensive-Line, gerade auch was das Run-Blocking angeht. Und dann diese Niners-Front auf der anderen Seite. Also klar, du hast Nick Bosa als deinen Fixpunkt, aber selbst Javon Hargrave, so der zweite Star in dieser Line, ist halt eher ein Pass-Rusher als ein Run-Defender. Und dann um die beiden herum haben sie ja komplett neu zusammengestellt. Haben sie sehr, sehr viel ausgetauscht, sehr viele Roleplayer ersetzt. Es ist keine Line, finde ich, die klare Ankerpunkte gegen den Run hat. Und das war letztes Jahr schon ein Thema. Die Niners waren letztes Jahr nach Rushing Success Rate die Nummer 24 Defense, nach zugelassenen EPA pro Run Platz 26. Jetzt ist Armstead weg. Leonard Floyd ersetzt Chase Young. Da sehe ich fast eher noch mehr Anfälligkeiten potenziell gegen den Run. Das ist ein neuer Defensive Coordinator, wissen wir auch noch nicht genau, der Nick Sorensen, was der aus dieser Front macht. Aber hier sehe ich eine Chance für die Jets am Boden vielleicht so ein bisschen das Tempo des Spiels zu kontrollieren und lange Drives hinzulegen und dann eben im Idealfall so Druck auf die Niners Offense zu machen.
Leonard Floyd, die Personalie ist interessant, denn wer hat Aaron Rodgers letztes Jahr gesackt in Woche 1, was dann zur Verletzung geführt hat?
War das Floyd? Echt? Das wusste ich gar nicht mehr.
Das war Leonard Floyd. Und jetzt treffen sie in Woche 1 wieder aufeinander. Leonard Floyd in einem anderen Team. Und, Fun Fact, Leonard Floyd, der Spieler, der Aaron Rodgers am dritthäufigsten gesackt hat in seiner gesamten Karriere.
Wirklich? Ja gut, der war in Chicago lange, ne? Ja.
Genau, die haben häufig gegeneinander gespielt.
Wäre jetzt nicht mein Pick gewesen.
Nee, hat mich auch überrascht, als ich diese Statistik gefunden hat. Aber ich hatte es auch komplett verdrängt, dass er der Spieler war, letztes Jahr in Woche 1. Aber ich will es nur noch mal für die Hinterköpfe, weil ja, das ist halt, also
Aaron Rodgers wird es wissen, da können wir sicher
sein. Aaron Rodgers wird es wissen, Leonard Floyd wird es wissen. Und es wäre halt, wie ich gesagt habe, viele Storylines. Robert Saleh natürlich, Rückkehr nach San Francisco, auch nicht zu unterschätzen. Das Spiel heute Abend. Wie sieht es bei dir in unserem Tippspiel aus? Würde ich gerne mal einfach so privat nachfragen.
Ich habe ehrlich gesagt noch gar nicht geschaut. Ich glaube, es ist ganz okay. Ich glaube, ich habe 10 oder 11 getroffen.
Naja, ich bin bei 10. 10 und 5 stand jetzt.
Ja, ich auch 10 und 5.
Haben wir beide San Francisco heute Nacht?
Ja, also ich ja.
Will ich da ändern aus strategischer Perspektive in Woche 1?
Also ich hab's überlegt. Ich meine, wir haben bei der Niners Offense mit dieses ganze Drama der Offseason. Wer weiß, ob da noch so ein bisschen Rost da sein könnte. Ayuk und McCaffrey angeschlagen und Trent Williams und so. Und es gibt ja schon Ansätze hier für die Jets. Ne? Also du hast Quinn Williams, einen der besten Defensive Tackles in der NFL, gegen eine Interior Line für die Niners, die jetzt nicht unbedingt sattelfest ist. Dominic Pooney wird das starten, der Drittrunden-Rookie. Also das ist auch ein Ansatz. Wen wir halt nicht dabei haben, ist Hassan Reddick, der jetzt tatsächlich, diese Geschichte hat sich jetzt so lange gezogen, der wird nicht spielen heute Abend. Ich bin aber gespannt, wie die Jets es spielen. Du hast Sauce Gardner, den du vielleicht auf Ayuk so ein bisschen abstellen kannst. Und dann wird wahrscheinlich viel Quick Game bei den Niners gehen müssen. Viel Underneath, viel Kittle, Debo, McCaffrey natürlich auch im Passspiel. Aber die Jets Defense ist halt schon direkt mal eine Hausnummer zum Starten in die Saison.
Absolut. Freuen wir uns sehr drauf. Dann freuen wir uns natürlich auf unsere erste richtige Preview. Woche Nummer 2 kommt dann am Donnerstag. Das noch aus Italien von meiner Seite aus. Ab nächster Woche dann alles wieder ganz normal. Und dann hoffentlich auch mit besserem, schnellerem Internet, dass ich auch vernünftig alles gucken kann. Das wäre hilfreich. Das war auf jeden Fall Montalk für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, NFL ist wieder da. Als Scott Hansen gestern übernommen hat, ne? angefangen hat zu moderieren.
Ja.
Ich hatte Gänsehaut. Ich saß irgendwo auf einer Terrasse in Südtirol bei strömendem Regen, by the way. Komplett gestern und heute durchgeregnet. Aber als er dann da angefangen hat, und übrigens Terrasse auch nur, weil da das Internet funktioniert hat.
Oh Mann, na gut.
Jupp, das war super.
Er muss Opfer bringen, auch du.
Ja, auch ich. Ich bin quasi der Kirk Cousins von Down to Talk. auch ich muss Opfer bringen und ja, aber trotzdem, ich hatte Gänsehaut, als es wieder losgegangen ist. Wir gehen rein in diese Saison 2024. Wir hören uns am Donnerstag wieder. Macht's gut, tschüss.
Ciao, ciao.